Und alle Leute downloaden das.
Download.
Ich hab den Track aus dem Internet.
Wir sind Musik. Wir sind Legion. Jeder kennt uns. Wir sind nicht anonym. Wir sind du. Wir sind deine Träume. Wir sind das System, die Rebellion. Wir stehen vor euch auf der Bühne und baden in eurer Ekstase. Oder verkriechen uns im Studio, um euch nie zu sehen. Wir haben geschwiegen, uns ausbeuten lassen, mit miesen Verträgen abspeisen lassen. Wir hatten keine Ahnung von Ökonomie und Urheberrecht. Wir wollten doch nur spielen. Das ist jetzt vorbei. Ihr sagt, wir kopieren nur, wir stehen nur auf den Schultern von Riesen und daher könnt ihr uns kopieren, wie ihr wollt. Ihr sagt, wir sollten uns alternative Einnahmequellen suchen, weil unsere Musik im Netz nichts mehr wert ist. Ihr erzählt uns von knappen Gütern, First Copy Costs und Aufmerksamkeitsökonomie. Gibt uns kluge Ratschläge, sprecht von Sponsoring, Crowdfunding und Longtail. Wisst ihr was? Der Longtail ist der Sweatshop der Zukunft, in dem wir für ein paar Kapitalisten im Silicon Valley arbeiten. Aber alle werden so tun, als ob sie uns aus den Fängen der Musikindustrie befreit hätten. Get the fuck out. Wenn die digitale Revolution uns Musiker wirklich emanzipiert, dann hätten wir der scheiß Musikindustrie schon längst in den Arsch getreten. Das, was ihr seht, sind die wenigen im Rampenlicht, die Stars, das 1%, das ihr wahlweise vergöttert oder hasst. Aber die große schweigende Masse im Schatten, die seht ihr nicht. Die schweigende Masse sind wir. Wir sind die 99%. Wir sind nicht länger stumm. Wir sind Musik. Wir sind nicht anonym. Wir vergessen nicht. Rechnet mit uns.
Ja, hier, hast du gehört, der Partisane hat wieder gepostet, diesmal richtig so mit Tamtam und, aber der spricht ja irgendwie von wir, der scheint ja sich zu irgendwie, scheint ja auch für alle zu sprechen oder mehr, oder?
Ja,
der. Ja, für Maus und Mars spricht er aber nicht, oder? Oder würdest du sagen?
Ich glaube, der denkt, dass er auch für uns spricht.
Ja. Ich glaube, wir müssen ihm mal schreiben, das sollte uns möglichst nicht erwähnen. Wir wollen schon selber unseren Unmut formulieren.
Paste it. Wir sind die Zukunft der Musik. Feature von Andreas Bick.
So.
Hier, hallo.
Guten Tag. Bick und G.
Freut mich. Moritz Eggert.
Hallo.
Hallo.
Guten Tag.
Ist das ja alles abgelaufen?
Unfassbar tolle Wohngegend hier.
Ja, das war das Scherbenviertel von München.
Ja, und jetzt, genau. Der Begriff
im Zustand der Gentrifizierung. Wir gehen hier rein.
Ah, Entschuldigung.
Ja. Da haben wir ein bisschen Ruhe.
Gut. Wenn jeder was mash-upen und kopieren kann, die meiner Meinung nach am Ende spannende Frage ist, wie definieren Storyteller ihre Beziehung zu denen, die ihnen zuhören sollen? Also zu was ist unsere Vorstellung von Publikum und Öffentlichkeit? Das ist nämlich, glaube ich, in Wahrheit das, was sich gerade grundlegend verändert. Bei dem Fall Sven Regner, wo man ja sagen muss, der sagt ja sehr viel Richtiges in einer sehr merkwürdigen und sehr emotional aufgeladenen Sprache.
Aber gerade deswegen ist es auch
deswegen ist es so
vervielfältigt worden. Genau. Ja, weil
das Rumgetrampelt darauf, dass wir irgendwie uncool sein, wenn wir darauf beharren, dass wir diese Werke geschaffen haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man uns ins Gesicht pinkelt.
Er regt sich wirklich drüber auf. Und da ist jetzt nicht nur so ein Jurist, der da irgendwelche Regeln erklärt.
Und sagt, euer Kram ist eigentlich nichts wert. Wir wollen das umsonst haben. Wir wollen damit machen können, was wir wollen. Und wir scheißen drauf, was du willst oder nicht. Die Gesellschaft, die so mit ihren Künstlern umgeht, ist nichts wert.
Er möchte ja weiter cool sein. Also er verwendet so eine Begrifflichkeit von Rock'n'Roll und wild sein. Und er hat so das Gefühl, dass da draußen Menschen sind, die ihm diesen Gestus jetzt wegnehmen.
Das Letzte, was man gebrauchen kann, ist uncool dazustehen. Das ist sozusagen das Tödlichste, was einem passieren kann. Also halten alle schön die Füße still und die Schnauze und den Kopf unten und schauen dabei zu, wie die Sache immer weiter den Bach runtergeht. Und zu glauben, Irgendwann käme das Sozialamt um die Ecke und würde die Bezahlung der Künstler unternehmen und dabei würde noch gescheiter Rock'n'Roll rauskommen. Das kann man knicken.
Ja. Und eigentlich geht es sozusagen, jetzt mal böse formuliert, neben der Urheberrechtsdebatte auch um so eine Midlife-Crisis-Debatte von jemandem, der den Begriff Rock'n'Roll neu definieren muss. Wie kriege ich so jemanden wie Sven Regner provoziert? Ja, nicht, indem ich noch wilderen Rock'n'Roll höre, sondern offenbar und erkennbar, indem ich Songs illegal runterlade. Es gibt von Deichkind einen Song, der heißt Illegale Fans. Dieser Song, Illegale Fans, ist aber so eine Art Hymne fürs illegale Downloaden.
Ich kenne den, ja.
Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, ist tatsächlich genau diese Haltung, die ich auch zum Kotzen finde an der Piratenpartei, zu einem Distinktionsmerkmal wird, sich gegen das Establishment abzusetzen. Und zwar aus einer Haltung, dass ich sage, ich sehe mal diesen Dieter Gorni, der sagt, die Popmusik stirbt, wenn wir illegal downloaden. Genau, fuck off Dieter Gorni, ich lade mir einfach mal was runter.
Das ist verdammt nochmal unser Punk. Unser Punk ist das Kopieren, akzeptiert es oder nicht. Wir haben nichts anderes. Der nennt uns nicht authentisch, nennt uns unoriginell, nennt uns parasitär. Herzlich willkommen, wir sind die parasitäre Generation. Fuck off, das sind wir. Das ist unser Punk.
Wir tanzen um den Feuerberg aus lodernden CDs.
Hier spricht Mash Pussy. Das ist meine Message an die lieben Künstler. Technologie gibt und Technologie nimmt. Napster ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, aber ihr habt es anscheinend immer noch nicht gecheckt. Die Zeit, in der ihr für aufgenommene Musik in Form einer CD oder eines Downloads Kohle verlangen könnt, ist vorbei. Over.
99 Cent für einen Track verpuffen in der Blase.
Ihr habt unser kollektives musikalisches Unterbewusstsein kolonisiert und jede Erinnerung mit einem Lied besetzt. Jeden entscheidenden Moment in unserem Leben mit einer fucking Songzeile vertont.
Ihr sagt, wir sind kriminell, doch wir sind nur die User.
Und jetzt wundert ihr euch, dass wir das Gefühl haben, dass diese ganzen Sounds, mit denen ihr uns jahrzehntelang berieselt habt, irgendwie auch uns gehören? Dass wir sie teilen und tauschen wollen?
Im Knast saugen wir weiter, Copyright sind was für Loser. Hey!
Musik ist frei, deal with it. File-Sharing ist eine Realität, ihr könnt eure Musik nicht mehr kontrollieren.
Wir sind zu viel, wir sind zu nah, wir sind zu schnell, ihr könnt uns mal.
Ich höre euch schon jammern, dass ihr mit eurer Musik auch Geld verdienen wollt, aber wenn ihr glaubt, dass eure Werke mehr wert sind als andere, dann irrt ihr euch. Und wenn ihr glaubt, euer Quartalscheck von der GEMA ist Rock'n'Roll, dann irrt ihr euch auch.
Dieses Lied ist leider nicht verfügbar in ihrem Land.
Und wenn ihr glaubt, dass der Schutz eurer Werke es rechtfertigt, das Internet zu überwachen und Abmahnanwälte auf Leute zu hetzen, denen es finanziell viel schlechter geht als euch, dann habt ihr überhaupt nichts kapiert. Dann seid ihr völlig verspackt.
Unsere Antwort kennt ihr sicher, sie heißt Widerstand.
Wenn ihr wollt, dass ich für eure Musik bezahle, dann müsst ihr nach unseren Regeln spielen. Dann müsst ihr euch anstrengen, live spielen, kostenlose Downloads anbieten, uns Material zum Remix geben. Copy und Paste. Das ist der Pulsschlag des Netzes.
Das hier ist kein Klingelstreich, das ist Anarchie.
Wir kopieren Inhalte und gestalten sie kreativ um, weil wir es können. Und niemand wird uns daran hindern. Einige nennen uns Prosumenten, aber wie auch immer ihr uns nennt, ohne unser Teilen und Remixen und Retreaten und Bloggen und Mashen wären eure Inhalte nur kontextlose Bits im Datenmeer des Internet. Wir sind die Zukunft der Musik.
Wir sind keine Einzeltäter, Mann, wir sind die Massen. Wir sind illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, radikale, digitale Fans.
Von Mash Pussy am 29.
Ich fand eben diesen politischen Ansatz bei Mash Pussy auf dem Blog deswegen so interessant, weil ich selber seit Jahren immer wieder versuche, das Thema Mashup zu politisieren und eben die Kids, die ja eigentlich nicht sehr politisch unterwegs sind, eben über die Musik und über die Mashups eben auch mit dem Thema Urheberrecht und mit dem Thema gesellschaftliche Partizipation irgendwie in Berührung zu bringen.
Ich weiß ja auch nicht, was dieser Mashup-Dingens sein soll, ne? Die ganzen Lieder zusammengemischt, also das ist ja gar nicht mein Ding, nicht? Und dann dieser Mashup Germany, also mag der Bolle und die Hilde ja auch gar nicht, ne? Aber na gut, live soll der ja ganz gut sein, sagt man auf der Straße.
Heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick ansetzen, Hut auf, Rolex tickt, man, seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch, yeah. Wieder mein Solo-Ausritt in dem Poser-Outfit, mach ich's mir nett, mach mich brett, fett, drauf, Schiff, Pose, die Freunde mit Poser-Ausschnitt.
Mach wie du meinst, mach wie ich fein, es ist auf Dorn, Bomben, Hohen, Bügelein, alles gut, mach wie du willst, dann geh
Das eine ist die Frage, möchten wir, dass für Musik im Internet bezahlt wird? Ich persönlich als Mashup Germany, als Artist sage ich selbstverständlich, natürlich. Ich bin auch gegen File-Sharing und gegen Tauschbörsen. Aber die Frage nach transformativen Werken ist eine ganz andere Frage. Also ob transformative Werke legalisiert werden sollten oder nicht.
Karl-Nikolaus Peiper.
Was ist ein Mashup und was ist ein transformatives Werk?
Ein Mashup entsteht, wenn ich einen Teil von Song A nehme und einen Teil von Song B und daraus Song C mache.
Dabei kann ich häufig die verwendeten Werkteile noch sehen. Das gab es auch in der Kunst schon seit langem, das nennt man Collage.
Ja, der Remix definiert sich zunächst einmal dadurch, dass ich eine Information verändere. Das heißt, der Remix entsteht schon dann, oder kann schon dann entstehen, im Prinzip, wenn ich in einem geschlossenen Raum bin mit einer Information und setze die um.
Felix Stalder.
Remix als ein übergeordneter Begriff bezeichnet eigentlich so eine Art Metamethode des kulturellen Arbeitens.
Der Unterschied zum Mashup ist, ich sitze allein in meinem Raum und habe zwei Informationen. Und erst durch die Verbindung von Information A mit Information B erkenne ich als Rezipient, dass sich beide Informationen verändert haben.
Ein wesentlicher Teil der Faszination und der kulturellen Qualität solcher Werke sind eben diese Referenznetze, die darin aufgemacht werden.
Also das eine ist eher so eine Art Single-Börse. Oder das eine ist ein Single-Dasein im Prinzip und das andere ist eher so eine Art Ehe.
Transformative Wertnutzung. Das klingt so ein bisschen wie wenn so ein Rollkragen, Hornbrillenträger aus den 60er Jahren versucht nochmal in diese Gender-Debatte einzusteigen und irgendwie so Terry Temlitz.
Hat auch was von so einer neuen Meditationsform.
Du würdest schon auch mir folgen, wenn ich sage, dass der Wert eines Kunstwerks, jetzt ganz allgemein gesprochen, entsteht halt sozusagen auch dadurch, dass es jemand rezipiert. Und sei es nur ich selber in der Konstruktion des Komponisten. Es ist nicht ein Wert, der sozusagen unabhängig vom Rezipienten da wäre.
Finde ich schon, absolut. Da würde ich dir zustimmen. Also da bin ich ganz einer Meinung. Früher war jemand, der ein Hobbymusiker, um jetzt mal das Beispiel Musik zu nehmen, jemand, der eben nicht an diesen Aufführungsorten war, nicht in der Berliner Philharmonie aufgetreten ist oder so. Also der hatte dieses Podium nicht. Ne? Wir haben jetzt aber so eine Kultur, wo alle süchtig nach dieser Erfahrung sind, sich zu präsentieren. Also das Präsentieren zu zeigen auf Facebook, was habe ich gegessen, wo war ich, auf welchem Konzert war ich, ich filme meine Freundin, ich filme mich selber, wie ich die Arme hochwerfe und so, dieser Narzissmus, der da herrscht, ja, der produziert aber halt leider auch unglaubliche Mengen von Müll. Mhm. Und der macht es uns, sage ich jetzt mal, genuinen Künstlern, die davon leben auch, ja, also die jetzt nur das machen und die auch, sagen wir mal, quasi ihren gesamten Tagesablauf darauf eichen, Kunst zu produzieren oder kreativ zu arbeiten. Das machst du ja auch. Also man schreibt und plötzlich ist aber derjenige, der das als Hobby einfach mal so nebenher macht, hat dasselbe Podium erstmal. Und das erzeugt eine Misslage irgendwie. Und auch eine schwierige Situation und eben auch diese von dir richtig beschriebene Midlife-Crisis von Regner und so. Ja. Ich kann das verstehen. Ja. Also weil mich manchmal die Menge von Müll, von Kopiermüll, also Lebenserfahrungskopiermüll der Menschen, mit denen sie mich zumüllen, das nervt mich manchmal schon auch. Und da würde ich mir schon wünschen, okay, jetzt möchte ich mal das wirklich Entscheidende hier mal sehen. Oder auch das wirklich Neue und das wirklich Echte und das wirklich Genuine, ja. Das ist ganz schwierig geworden.
Künstler, und das ist jetzt mal egal, ob die transformative Werke machen, ob die eigene Werke machen, originelle Werke machen, wie schaffen die das, in diesem Shitstorm aus Belanglosigkeit nicht unterzugehen?
Für mich ist der entscheidende Punkt, das wird so bleiben. Also dieses Phänomen, wird nicht mehr verschwinden. Dieses Phänomen von Alvin Toffler hat das, glaube ich, in den 80er Jahren schon als Prosument beschrieben. Also dass Menschen etwas erstellen und auch gleichzeitig konsumieren. Mhm. Das geht nicht mehr zurück. Das heißt, alle Ideen von, wie lassen sich künstlerische Räume gestalten, beginnen bei mir an dem Punkt, dieses Prosumentenverhalten wird nicht zurückgehen und die Möglichkeit der digitalen Kopie wird nicht mehr verschwinden.
Den Prosumenten gab es immer schon. Das ist nichts Neues.
Ich glaube, am besten lässt sich das als eine Renaissance der Volkskultur fassen. Es ist nicht Volkskultur im Sinn von Musikantenstadel, sondern Kultur die in einer Form produziert wird, dass sehr, sehr viele Leute daran teilhaben können, also an der Produktion der Kultur.
Wenn wir in digitalen Welten vom Prosumenten reden, meinen wir noch ein bisschen mehr. Wir meinen nämlich, dass in digitalen Welten die Werkzeuge des Schaffens einfacher zu bedienen sind.
Und das hat einerseits eben mit der Verfügbarkeit von Material zu tun, auf das man aufbauen kann, andererseits aber auch mit der Verfügbarkeit von Technologien, die einem sehr stark dabei unterstützen.
Und dadurch ist der Prosument plötzlich in einer sehr viel komfortableren Situation, als er es früher war, weil er sehr viel mehr kann und möglicherweise das, was er kann, sogar manchmal origineller ist als das, was er benutzt hat.
Also sagen wir, mittelgute Musik ist echt nicht mehr schwierig zu machen, weil wir Algorithmen haben, die uns unterstützen. Gute Musik ist immer noch schwierig zu machen, aber mittelgute Musik kann heute fast jeder machen.
Aber die Prosumenten, das klingt auch irgendwie wie so eine genmanipulierte Zwischenrasse aus einem Dietmar Dart-Roman. Das klingt so irgendwie wirklich sehr futuristisch. Ich glaube, das ist auch noch so ein. Ich glaube, da steckt noch viel Utopie drin in dem Begriff des Prosumenten.
Ey Mann, du bist es. Alleine an deinem Laptop. In jeder freien Sekunde auf der Suche nach Leuten, die deine Positronika interessant finden könnten. Du warst die Pest auf MySpace. Jetzt bist du die kalte Freundschaftsanfrage auf Facebook, die narzisstische Ich-Hupe auf Twitter, der Trendscheißer und Clickbettler, der nach den 7 goldenen Social-Media-Self-Promotion-Regeln lebt, jede Woche die Mailfächer zuspammt und für sein nächstes DJ-Set in irgendeiner verranzten Hipster-Galerie trommelt, in der besoffene Berlin-Touris ihr B.O.B. auf deinen geliehenen MK2 ausschütten werden. Du bist es, der Prosument. Du wolltest schon immer den kürzesten Weg gehen. Und jetzt verstopft dein aufgewärmter Referenzscheiß und deine parasitäre Pseudokreativität jede Timeline. Remix ist die neue Volkskunst und jeder ein Künstler? Ja, genau. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum dein User-Generated Content den langsamen Tod des Vergessens stirbt? Warum deine GarageBand-Tracks im Longtail vom Soundcloud ungehört verhallen? Mit jedem Remix-Contest, an dem du teilnimmst, wirst du nur zu einem weiteren Teil der Medienindustrie, die du durch deine freiwillige Mitarbeit in ihrer Banalität noch verstärkst. Das ist sie also, die digitale Emanzipation, ja? Laue Affirmation vom Mainstream statt revoltierender Dissonanz? Bist du Prosument oder was? Geh mal spielen. Gepostet von der
Musikpartisane am 3.7. Wichtig für mich ist der Grund für ein kreatives Werk. Ich muss immer ein Stück Wahrheit erkennen. Egal in was. Wenn ich ein Buch lese, muss ich Wahrheit erkennen. Wenn ich ein Musikstück lese, muss ich berührt sein. Ich muss ein Stück Wahrheit darin finden. Wenn dieses Stück Wahrheit daraus entsteht, dass ich verschiedene Identitäten zusammenführe und daraus was Neues entsteht, dann glaube ich, kann ich das genauso gut erreichen, wie wenn ich primär kulturschaffend bin, ja, und wirklich aus nichts was Eigenes erschaffe.
Was mir ein bisschen fehlt bei dieser ganzen Mashup-Diskussion, ist ein bisschen so eine Ethik, wie man damit umgeht. Weil das Prinzip des Mashups oder das Prinzip des Kopierens, das ist ja Teil eines kulturellen Prozesses. Das ist Vervielfältigung, das geht ja schon, das ist ja noch vor Gutenberg gibt es das schon. Das ist schon, wenn irgendwie die alten Ägypter einen Papyrus abmalen oder so. Also das ist ja schon Vervielfältigung. Es geht im Grunde eigentlich nur erstmal um Vervielfältigung. Mhm. Und dann gibt es irgendwann jetzt diese feine Linie, was ist Vervielfältigung? Was ist Kunst? Mhm. Wenn ich jetzt bei YouTube hingehe und ich spiele mein Lieblingslied von Bob Dylan und lege irgendwie ein Bild darüber und lade das hoch, dann ist das im Grunde nur eine Vervielfältigung. Und deswegen finde ich auch, kann man auch zu Recht argumentieren, vielleicht auch eine Urheberrechtsverletzung. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt aber irgendwie zu diesem Bob Dylan-Song einen ganz verrückten Trickfilm erfinde, dann ist das ein kreativer Akt, wo ich mich teilweise diesem Bob Dylan-Song, das ist ein blödes Beispiel, wahrscheinlich kann so kein Bob Dylan-Song einen interessanten Trickfilm machen, aber okay, ist ja möglich, ja. Ich wollte jetzt was nennen, was es nicht gibt. Ja. Ja. Dann ist es plötzlich eine kreative Arbeit und es gibt eine kreative Spannung zwischen diesem genommenen, also diesem Objet trouvé, nennen wir es jetzt mal, von Bob Dylan, und meiner eigenen künstlerischen Leistung. Mhm. Ja. Und mir scheint eben, dass das sehr, sehr oft Mashup verwechselt wird eben, dass der Akt des Vervielfältigens verwechselt wird mit dem kreativen Akt. Und da, finde ich, da tut sich eine Riesenproblematik auf.
Kopie.
Die Kopie ist unser Herzschlag. Sie ist der Puls des Netzes. Wir können gar nicht anders als die ganze Zeit kopieren. Die Kopie ist der Reproduktionsprozess unserer Remix-Kultur. Die Zellteilung, auf der jeglicher Informationsfluss beruht. Die Kopie verhindern zu wollen, ist wie die Schwerkraft außer Kraft setzen zu wollen. Weil Kopien jederzeit machbar sind, werden sie gemacht. Warum sich also noch mit der Kopie aufhalten?
Ey, wir kopieren bloß.
Copy ist passiv. Paste ist aktiv und kreativ. Copy ist dumm, Paste ist smart. Copy und Paste. Das eine ist der blöde Akt des Vervielfältigens, das andere ein kreativer Akt. Paste ist die bewusste Entscheidung, Informationen in einen neuen Kontext zu stellen. Unser Bewusstsein filtert die Welt und dadurch erscheint sie in einem neuen Zusammenhang, den nur wir so sehen und empfinden können.
Denn selbst die beste Kopie bleibt eine Kopie.
Kultur im Paste-Zeitalter ist ein offener Prozess. Wenn wir remixen, dann schreiben wir die Geschichten der Lieder, Romane und Filme weiter. Erst in unserer Wahrnehmung erwachen die Werke zum Leben und verflüssigen sich. Doch die meisten Künstler und Künstlerinnen sind noch nicht einmal im Copy-Zeitalter angekommen. Sie lamentieren über illegale Kopien, über File-Sharing und Umsonstkultur. Wenn es nach ihnen ginge, dann wären wir nur passive Konsumenten ihrer Produkte. Aber Information will frei sein. Dagegen kann sich keiner wehren. Kopiert ihr noch oder pastet ihr schon?
Hör mal, Andi, hast du das eigentlich mitbekommen? Irgendwie hier Mesh Pussy hat, glaube ich, so, was hat die, irgendein Track, Wipe That Sound oder irgendwas, vermescht und zwar mit irgendwas ganz Schrecklichem, mit irgendeinem.
Hat dann, ja, ein Kumpel hat mir sowas erzählt.
Schlimm, man müsste diesen Mesh-Up-Künstlern irgendwie müsste man immer so Wünsche durchgeben, ne? Mit wem man gerne vermischt werden würde. Müssen wir mal machen, so eine Hotline. Ja, guten Tag, mein Name ist Janis Tiberna von Maus und Mars. Ich wollte fragen, wenn Sie unser Stück vermischen, könnten Sie bitte könnten Sie bitte mit folgenden Künstlern meschen und folgenden Künstlern bitte nicht meschen? Oder wir posten das. Wir machen eine Liste auf Facebook.
Wunsch-Mashings.
Ja, Wunsch-Mashings und Tabu-Mesh-Partner.
Ja, ist doch gut.
Ja? Machst du mir noch einen Kaffee, bitte?
Ja.
Einen kleinen, so einen ganz öligen.
Das ist besser noch,
ja. Mhm.
Also das ist von Gabon. Dann Gambia. Georgia, also Georgien. Jetzt kommt Deutschland. Da kann man es erkennen. Und jetzt kommt schon wieder Ghana.
Abzuspringen. Aber genau. Wir sind alphabetisch hintereinander.
Alphabetisch auf Englisch und natürlich auch viele gleichzeitig und so. Ne? Mhm. Also insofern, und so in dem Stil geht es halt das ganze Stück. Ist immer im Originaltonart. Und,
aber man muss jetzt die Hymnen eigentlich schon wahnsinnig gut kennen, um irgendwas zu erkennen,
ja,
oder?
Und es kommen auch, nachdem ich das Stück spiele, kommen immer Leute zu mir, ja, weil ich bin Pole und meine Hymne kam nicht, aber sie kam. Ja. Also heute ist das wahnsinnig kompliziert, wenn ich heute einen zeitgenössischen Autoren vertonen will, was ich ganz wichtig finde für das zeitgenössische Lied, dass ich eben Autoren von heute, dass ich einen Helmut Krauser vertone und nicht Shakespeare, ja? Weil es das schon gibt. Ich muss aber dann erst den Autoren um Erlaubnis fragen, dann muss ich seinen Verlag um Erlaubnis fragen, dann muss ich eine Vertonungsgenehmigung von Autoren unterschrieben, vom Verlag unterschrieben, eventuell muss ich dem Verlag auch noch Rechte zahlen. Schubert hat sich früher hingesetzt, der kriegte die ganzen Subskriptionshefte mit den Gedichten und das lag bei ihm auf dem Klavier und dann hat er sich irgendwie eins genommen, hat das vertont und dann haben sie sofort 1000 Leute nachgesungen. Ja. Also das war irgendwie auch richtig und das hat auch der Verbreitung dieser Texte und dieser Gedichte auch unheimlich geholfen und auch natürlich der Verbreitung von Schubert. Und dem werden heute unglaublich komplexe Regeln entgegengesetzt. Also das klingt jetzt alles so ein bisschen, als ob ich das Urheberrecht jetzt abschaffen will. Genau das will ich nicht. Wir laufen aber rückwärts und machen immer kompliziertere Regeln, um dieses Problem zu lösen, anstatt einen Freiraum zu schaffen und zu sagen, okay, hier ist der Freiraum, hier kann man Fan sein, hier kann man weiterempfehlen, vermitteln und so. Und hier ist der Raum, der dafür sorgt, dass der Künstler auch irgendwie entschädigt wird für seine Arbeit und davon leben kann, so gut es halt geht, ja. Diese beiden Räume sind für mich verschiedene Räume. Es muss beide geben. Den wilden Raum muss es auch geben. Es muss diesen Raum geben, wo alles erlaubt ist. Da bin ich total deiner Meinung.
Also deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil es mir um den, was du wilden Raum nennst, ging. Weil ich irgendwann festgestellt habe, im Blick in die Geschichte des kreativen Schaffens, dass diese wilden Räume, diese Szene, Schubert nimmt dieses Heft einfach und vertont es, das Entstehen von neuer Kreativität erst ermöglicht haben. Heute ist das in vielen Fällen nur noch mit einem Bruch des Urheberrechts möglich, ja, weil der andere Raum diesen wilden Raum überdeckt. Ja. Was dazu führt, dass man diese klassische Situation...
Reglementiert worden.
Genau. Reglementiert worden. Dass man die klassische Situation, und ich habe das mal in einem Text in der SZ so formuliert, als würde der Vater sich bei jeglicher Form von musikalischer Äußerung der Kinder sofort drüber beugen und sagen, ja, und wie willst du damit Geld verdienen?
Wird der wilde Raum nicht aber auch dadurch definiert oder durch die Rechtslosigkeit erst wirklich interessant? Ich glaube, das ist halt auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, dass das natürlich auch einen Reiz ausmacht. Das war ja schon von jeher so, dass die Jugendkultur auch immer mit dem Illegalen gespielt hat, weil das natürlich, das geht als Jugendlicher oder als junger Mensch möchte ich meine Grenzen austesten in der Gesellschaft und das kann ich am besten, nämlich Gesetze brechen. Das Verruchte hat ja was Interessantes.
Was ist das eigentlich für eine Scheiße, die ich mir die ganze Zeit vom Mesh-Pussy anhören muss? Information will nicht frei sein. Information will gar nichts. Ich weiß, dass du lügst. Information ist, was dein Ego-Shooter-Gehirn aus Daten macht. Dieses ganze Gefrase von freiem Informationsfluss ist nichts weiteres als Tech-Speak dafür, ohne einen Cent zu zahlen, an die Werke von uns Künstlern kommen zu wollen. Unsere Werke sind keine Information und sind auch keine Dateien. Sie sind unser Leben, unsere Körper, unsere Seelen. Verstehst du, Kunst ist nicht Code. Ich weiß, dass du lügst. Musik hat das Potenzial, uns zu bewegen, uns aufzurütteln und vielleicht sogar ein wenig die Welt aus den Angeln zu heben. Aber das können sie erst, wenn sie kein endlos selbstgeneriertes Gemurmel aus dem Netz ist, sondern eine abgeschlossene Form annimmt. Wir nennen es übrigens Werk. Und damit ihr das endlich mal strahlt, Ideen und Informationen sind im Urheberrecht gar nicht schutzfähig. Nur unser individueller Ausdruck wird geschützt. Es geht um Originalität. Das ist das, was unsere Werke ausmacht. So hört endlich auf, die Propaganda von irgendwelchen getürften Akademikern zu copy-pasten, die Informationen mit Kultur gleichsetzen und die noch das stumpfeste Großraum-Disco-Mesher zum kulturellen Ereignis hochjazzen mit ihrem Schrumpfkopf an Medientheorie.
Allgemeinsprache sagt, originell ist etwas, was überraschend ist, was neu ist, was verblüffend ist. Das Urheberrecht sagt, originell ist etwas, was nicht kopiert ist.
Eines der Probleme, mit denen wir zu tun haben, liegt darin, dass wir Autorschaft und Originalität verknüpfen. Und Originalität meint etwas, das selber ein neuer Anfang ist. Etwas, das nicht auf etwas anderes verweist, sondern ein neuer Beginn darstellt.
Es gibt also im Urheberrecht diese Überzeugung, dass es den Künstler gibt, der etwas schafft, was ohne ihn in der Welt niemals wäre und auch niemals in die Welt hineingeriet.
Der individuelle Ausdruck ist das, was uns interessiert. Es interessiert uns eben, was jemand spezifisch sieht. Und weil das, was nur diese Person sehen kann, für viele interessant ist, wird das ein Künstler, der rezipiert wird.
Und ohne diesen Schöpfer, deswegen sprechen wir auch im deutschen Urheberrecht immer von dem Schöpfer, der etwas erschafft, was gottgleich aus dem Nichts entsteht. Und dieses Individuelle ist das, was wir eigentlich schützen wollen.
Da, glaube ich, kommen wir auf eine Vorstellung von Autorschaft und auch von Individualität, die eben nicht diesen Gegensatz zwischen Individualität und Gemeinschaft stark macht, sondern neue Verbindungen dazwischen artikulieren kann. Ja, Individualität, ja, das heißt aber nicht, dass alles, was ich mache, nur ich bin.
Ich glaube, Originalität ist aber auch insofern problematisch, weil es, glaube ich, so mindestens zwei Facetten hat, nämlich eine Originalität, die gesellschaftlich anerkannt ist, also sozusagen eine ganze Gesellschaft, eine Gruppe von Menschen, also eine relativ große Gruppe, einer Gemeinschaft.
Existiert ja nur durch die Reflexion der
Gesellschaft. Nee, eben nicht. Es kann auch für einen selbst ganz persönlich kann etwas neu und originell sein und man ist noch nicht mal versucht, das zu teilen. Also man erfährt das einfach und es ist tatsächlich für einen ein Ereignis, was so noch nie stattgefunden hat. Und man verbindet es mit einem Objekt oder mit einem Sinnesphänomen, was sozusagen außerhalb von einem selbst existiert. Und man kann immer wieder darauf zurückgreifen. Man kann sagen, hiermit verbinde ich ein originelles Erlebnis.
Und die Frage ist dann, ob man sagt, irgendwie ich präsentiere das jetzt mal der Gesellschaft und frage die mal, ob die das auch so sehen. Oder es ist sowas, was sich so gar direkt irgendwie der Gesellschaft präsentiert, sozusagen wie so eine Erscheinung. Und dann sagt so eine große Gruppe von Menschen, das ist originell, was hier gerade stattfindet.
Hat hier irgendjemand den letzten Blockpsalm von dieser Industriesockenpuppe namens Musikpartisane gelesen? Originalität. Wenn ich den Begriff schon höre, dann wird mir schlecht. Oder ich krieg den Blues, wie Gary Moore. Der wurde von dieser verkifften Krautrockband Judd's Gallery verklagt, weil er seinen Welthit Still Got the Blues angeblich von denen geklaut haben soll. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Die haben irgendwann in den 70er Jahren eine 12-minütige Drogenoper gespielt, die noch nicht einmal veröffentlicht wurde und nur einmal im Radio lief. Da drin kommt nach endlosen Gitarrengesämpfe diese völlig banale Phrase vor. Das soll also Gary Moore damals zufällig im Radio gehört und sich 16 Jahre lang gemerkt haben, um es dann 1990 zu veröffentlichen? Bedeutet das also, dass jede Kilo-Musik, die irgendwann mal von irgendeinem Dachbodenbohlen ins Netz gestellt wurde, für die nachfolgenden Generationen nicht mehr kommerziell verwendbar ist? Also, für mich zeigt dieser Fall nur eins. Wie das Urheberrecht euch Künstler in einem Kampf um Originalität zu Konkurrenten macht, die sich argwöhnisch an ihren geistigen Besitz klammern. Jeder gegen jeden, Urheber gegen Urheber. Das ultimative kapitalistische System. Als Einzelkämpfer habt ihr es nie gelernt, eure Ideen und Werke zu teilen und in einen gemeinsamen Pool an Kreativität zu geben. Unsere Kultur ist anders. Das Teilen ist für uns selbstverständlich. Wir begreifen uns als Gemeinschaft, in der wir alle auf den Ideen der anderen aufbauen. Wir setzen bestehende Ideen neu zusammen, rekombinieren sie und entlassen sie in die Welt, wo sie auf andere Ideen treffen. Alles ist ein Remix. Wir schaffen unser eigenes Archiv mit freien Lizenzen wie Creative Commons und ohne eure Urheberrechtsketten. Ihr habt die Wahl. Bleibt Teil eines alten Systems und seht dabei zu, wie es von der digitalen Evolution abgeschafft wird, oder macht euch locker und teilt eure Werke.
Viel von dem ist halt auch eine konstruktivistische Zuschreibung. Also man findet etwas auch deswegen gut, weil man denkt, es stammt jetzt von dem und nicht von irgendjemandem, der es einfach so zu Hause programmiert hat oder gebaut hat. Also das ist mir vor allem aufgefallen bei dem Zitat, wir sind alle Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen und dadurch weitergucken.
Auf den Schultern von Riesen.
Was Newton meinte, dass wir die Welt immer besser verstehen lernen, dass wir die Natur immer besser verstehen, indem wir uns anschauen, was haben denn die anderen schon herausgefunden. Und je größer der Gigant ist, desto weiter können wir schauen. Und wir können dann immer noch ein bisschen mehr dazu fügen.
Auf Schultern von Riesen.
Auf den Schultern von Riesen.
Also im Prinzip kann man sagen, dass jede Form der Kultur ja eigentlich etwas ist, wo man auf Bestehendes aufbaut, weiterarbeitet, es verändert, Neues hinzufügt. Also die Kultur selber könnte man als einen dauernden Transformation, einen dauernden Remix bezeichnen.
Auf den Schultern von Riesen.
Manches, was man weiterentwickelt, ist besser als das, was ursprünglich da war. Da wird also plötzlich der Zwerg zum Giganten. Und manches, was man weiterentwickelt, ist nur marginal, sodass der Gigant noch so sichtbar bleibt und wir den Zwerg auf der Schulter kaum sehen.
Und das heißt eben nicht, dass Autorenschaft verschwindet, sondern das Gegenteil, sie multipliziert sich. Aber das geht nur, wenn wir sie von der Idee der Originalität, die Idee des Anfangs, jeder ist ein eigener Anfang, wenn sie davon ablösen können.
Ich sehe da einen ganz starken Drang in den Menschen, Ideen, ja nicht nur Kunstwerke, sondern auch Ideen und so weiter, irgendwie zu vermenschlichen. Also das heißt, sagen wir mal, die Idee benennbar zu machen, indem ich sie mit einem Namen, mit einer Person verknüpfen kann. Diese Sehnsucht gibt es bei den Leuten und die wird auch sich, glaube ich, ewig erhalten.
Es gibt ja niemanden, der sagt, es gibt gar keine Urheber. Und jede
Und es gibt überhaupt keine musikalischen Ideen. Man sagt ja immer, naja, das sind ja nur Wiederholungen oder Neuaufbereitungen von musikalischen Ideen. Und wenn man dann sagt, ja, wo haben die denn mal begonnen? Dann irgendwann, klar, landet man beim Höhlenflöter und stellt fest, dass irgendwie schon die ersten Flöten, die gefunden wurden, die die Höhlenbewohner gespielt haben, die hatten tatsächlich auch 5 Löcher und waren tatsächlich pentatonisch gestimmt. Und im Grunde ist da schon alles drin an Popmusik, wie man sie heute kennt. Und das liegt irgendwie, weiß nicht, hunderttausende von Jahren zurück. So ist das der Anfang. Und deswegen gibt es keinen Urheber. Oder der die Flöte damals geschnitzt hat, das wäre dann der Urheber. Aber der hat wahrscheinlich auch nur irgendwie das Pfeifen im Wald irgendwie nach seinen Möglichkeiten analysiert und entsprechend die Flöte geschnitzt.
Aber gleichzeitig gibt es dann auch Momente, wo ich sage, okay, da bewundere ich einfach, dass jemand eine Idee hatte und irgendetwas angeregt hat, irgendetwas angestoßen hat. Und das muss man auch würdigen. Ja, und jetzt muss man irgendwie heute versuchen, eben Modelle zu finden, wie das beides erkannt werden kann. Ich finde, was wir im Moment erleben, ist ein Verlust der Aura des Urhebers. Weil jeder irgendwie glaubt, er kann mit diesen Mashups und mit diesen Versionen irgendwie auch mitwirken. Jeder ist irgendwie dabei, jeder schreibt einen Wikipedia-Artikel um, jeder hat irgendwie eine Kontrolle darüber. Und es geht so ein bisschen der Respekt vor diesem, was ich jetzt mal so das Genuine irgendwie nennen würde, so das Authentische, so die Idee, die jetzt mal so einer in die Welt gesetzt hat.
Selbst die Genies der Musikgeschichte, wenn wir jetzt heute Mozart und Konsorten hier sitzen hätten und man würde ihnen sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier so Technologien und damit können wir eure Musik verändern und entwickeln. Habt ihr ein Problem damit?
Weswegen Mozart eben jetzt doch nicht nur ein Mash-Up-Künstler ist, würde ich jetzt argumentieren. Ja. Da ist noch ein bisschen mehr da. Wenn er nur Mash-Up-Künstler wäre, dann würde man ihn heute nicht mehr kennen. Das gab viele Mash-Up-Künstler zu seiner Zeit. Ja.
Ich glaube, die würden lächeln und sagen, bitte, macht. Macht, macht, macht.
Aber da ist was Genuines, was Eigenartiges, was Besonderes und so. Und das, den Blick darauf, den verlieren wir im Moment ein bisschen.
Heute schon Fragen gewesen? Am besten ein paar von diesen sogenannten Genies, die sich für was Besseres halten. Elitäre Alpha-Tiere, die auf ihr Publikum herabblicken und noch nie was vom Tod des Autors gehört haben. Die von der Originalität ihrer Werke fraseln, aber in Wirklichkeit ihr geistiges Eigentum copy-pasten, das sich die Balken biegen. Auf den Schultern von Riesen, you know? Ja, mal ehrlich. Scheiß Genies. Shut them down. Zum Beispiel Mozart. Der hat in seiner Zauberflöte 43 Melodien geklaut. 33 von sich selbst und immerhin 10 von Kollegen. Wow, wow, wow. Er hat also quasi auf seinen eigenen gigantischen Schultern gestanden. Da habt ihr es, die Genie-Grützitz. Tango down. Mozart war auch nur ein Mashup-Künstler. Denn Ausnahmetalente stören in einem anti-autoritären Utopia, wo die Grenzen zwischen dem Autor und den Rezipienten zerfließen und wir alle im Schwarm großartige Kunst erzeugen. Reißt dem Genie die Maske vom Gesicht und legt seinen verlogenen Charakter offen. Auch er ist jemand, der kopiert und imitiert und aus fremden Quellen schöpft. Diese ganze bürgerliche Scheiße mit Genies, Autoren, Werken und Originalen stört nämlich. Wenn man wie Google ein Geschäftsmodell hat, das darauf beruht, aus den Inhalten von diesen Möchtegern-Autoren Geld zu machen. Und das ist das nächste Level. Lass ein paar Akademiker auf deiner Lohnliste nur fleißig wiederholen, dass selbst Mozart sein Werk aus fremden Inhalten geremixt hat, dann glaubt irgendwann jedes Kind, dass wir alle nichts weiter als Filter sind, die fleißig Informationen adaptiv rekombinieren, damit Google weiterhin seine Kassen füllen kann mit unserem geistigen Eigentum.
Gepostet von der Musikpartisane am 23.09.2012.
Geistiges Eigentum ist begrifflich nicht ganz korrekt. Nicht das Eigentum ist ja geistig. Das Eigentum ist durchaus real als Recht. Ein Eigentumsrecht ist immer etwas Reales. Ich hab's oder ich hab's nicht.
Und mit der Idee des Anfangs kommt auch die Idee des Eigentums. Weil es vorher nicht gab, kann es ja nur ganz aus mir kommen, also gehört es ganz mir. Also klassische liberale Eigentumstheorie.
Geistiges Eigentum signalisiert, da gibt es jemanden, der hat ein Monopol. Der hat etwas ausschließlich. Der möchte etwas kontrollieren.
Und damit haben wir ein großes Problem. Das funktioniert im digitalen Kontext nicht mehr.
In digitalen Welten ist Kontrolle kein besonders gutes Geschäftsmodell mehr.
Jeder Künstler versucht, ab einem gewissen Level von Erfolg zu einem Geschäftsmodell zu werden. Und es gelingt auch Künstlern auch, aber den meisten nur, wenn sie selbst als diese Person immer noch vorne dran stehen und dieses Ding verkaufen. Und wenn Lady Gaga irgendwann im Rollstuhl sitzt, nicht mehr reden kann und nur noch so ferngesteuert sich der Kiefer bewegt, dann werden die Fans sagen, nee, das ist nicht das, wofür ich irgendwie mal mein Like-Knöpfchen gedrückt habe. Das ist da. Und dann gibt es viel coolere neue Sachen und dann ist das irgendwie gegessen.
Wenn ihr ein Produkt habt und ihr Lieben, Musik ist ein Produkt, ob ihr es wollt oder nicht. Ja, wenn ihr davon leben wollt, müsst ihr aus eurer Musik ein Produkt machen. Und nur dann, wenn euer Produkt gut genug ist, gut im Sinne von der Rezipient mag es. Und daran muss sich nun mal jedes Werk messen lassen, wenn es kommerzialisiert werden soll. Wenn euer Produkt gut ist, werdet ihr es auch verkaufen.
Wir haben immer mit Produkten zu tun. Mhm. Also der ganze Mainstream-Pop und so, das ist Produkt, 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 mhm. Produkt. Ich kann das schon nicht mal sehen, ich finde das zum Kotzen. Ja. Und mir fehlt, ehrlich gesagt, ich bin traurig, dass sich nicht irgendwie so eine neue Form von Jugendbewegung bildet, die dagegen revoltiert. Und zwar nicht, indem sie kopiert und zusammensetzt, sondern indem sie dem was Authentisches entgegensetzt. Das fehlt mir im Moment irgendwie. Vielleicht wünsche ich mir das.
Es gibt nichts Neues mehr. Alles ist schon mal da gewesen. Wer das nicht glaubt, der hat einfach nur nicht tief genug im Musikarchiv gegoogelt. Ich habe auch überhaupt gar keinen Bock mehr, authentisch zu sein. Dieser Zwang, immer etwas Besonderes und Einzigartiges zu schaffen, kotzt mich an. Diese Sehnsucht von euch Etablierten nach etwas Authentischem und Rebellischem, das ihr von uns entgegengesetzt bekommen wollt, das ist nichts weiter als Abscheu vor eurer eigenen Erstarrung und Einfallslosigkeit. Ihr habt eure musikalischen Ideen monopolisiert und uns dadurch in Ketten gelegt. Euer geistiges Eigentum ist unser Gefängnis. Wenn ich heute eine Melodie erfinde, dann ist die Prohonie schon in irgendeinem Song irgendwo enthalten, der irgendwo auf YouTube rumgammelt. Und potenziell kann ich dafür verklagt werden, wenn die Melodie ein Hit wird. Siehe Gary Moore. Wenn ich nur ein winziges Sample in meiner Musik verwende und das Ganze veröffentliche, dann bin ich schon auf der illegalen Seite. Das ist in Wahrheit der Generationsvertrag, den wir im Urheberrecht haben. Die Vergangenheit kontrolliert die Zukunft. Und jetzt, wo ihr das ganze Weltrepertoire mit Verboten und Restriktionen versehen habt, da verlangt ihr von uns, originell und authentisch zu sein? Es liegt in der Natur der Musik, dass sie frei sein will. Musik besteht aus Schallwellen und emotionalem Ausdruck. Sie will gehört werden. Darum geben wir einen Scheiß auf eure Rechte. Das ist unsere Rebellion. Wir nehmen uns, was uns gefällt und machen es uns zu eigen. Ihr wollt, dass wir authentisch sind? Genau darum sind wir authentisch. Weil wir darauf scheißen, authentisch zu sein.
Ich hatte bei Melchpussy schon den Gedanken, dass vielleicht die Musikindustrie hinterstecken könnte. Weil es wird halt einfach passen. Die sehen, Mashups gehen gerade tierisch ab, also bauen wir eine Marke auf, indem wir uns selbst kritisieren, bam, und verkaufen das Ganze dann.
Die ursprünglichen Künstlerbilder sind ja eher die eines gottähnlichen Schöpfers, der sozusagen aus sich heraus ein Kunstwerk schafft. So, dass diese Form, und zwar in seinem stillen Kämmerlein, und dann kommt er mit dem fertigen Kunstwerk raus und dann bewundern wir ihn dafür. Dass dieses gesellschaftliche Narrativ Brüche bekommen.
Was neu ist, sind zwei Dinge. Erstens versuchen vor allen Dingen die Kommunikations- und Sozialwissenschaftler, auch die Philosophen, uns seit einigen Jahren klarzumachen, dass es diesen Autor, der etwas schafft, was dann Kraft seiner Interpretation und Schöpfung so gemeißelt in der Welt steht, dass es den nicht gibt.
Die einzelne Autorenschaft ist klar da und soll auch da sein. Das, finde ich, ist ein wesentliches Vermächtnis der westlichen Kulturgeschichte. Aber die Frage ist Autorenschaft auch gleich Werkherrschaft? Kann der Autor bestimmen zu dem Maße, wie es jetzt kann, was mit seinem Werk passiert?
Und das Urheberrecht sagt, es bleibt ein geistiges Band zwischen Autor und Werk und der Autor soll das Werk auch ein bisschen immer an diesem geistigen Band noch führen können. Er kann es nicht führen, so wie man Kinder, die man in die Welt gesetzt hat, nicht endlos kontrollieren kann, aber einen gewissen Einfluss auf sie soll man doch ausüben können.
Der Rezipient als Produzent wird eine immer größere Rolle einnehmen und der Autor wird an Relevanz verlieren. Auch wenn das vielleicht wehtut. Wir müssen als Gesellschaft gerade da aufpassen, dass wir den originellen Autor schützen. Aber er muss selber auch damit klarkommen, dass wir jetzt uns gerade nicht im Jahrzehnt des originellen Autors befinden. Ich glaube, das ist halt einfach so.
Jedes Mal, wenn ich auf meine Uhr sehe und mir meine 6.000 Euro Breitling entgegenfunkelt, werde ich daran erinnert. Alles, was ich habe, kommt von meinen Fans. Sie bezahlen das alles. Sie kaufen meine CDs, Konzerttickets, Klingeltöne, T-Shirts, DVDs. Und was mache ich? Ich krieche nachmittags aus meinem Bett, koche Espresso, setze mich in Jogginghose und Unterhemd vor meinen Computer und beobachte, wie mein Bankkonto immer dicker wird.
Ihr wisst, wer der erfolgreichste Mashup-Künstler Deutschlands ist? Es ist Bushido. Niemand sonst hat sich so dreist bei anderen Musikern bedient.
Denn Bushido soll geklaut haben, und zwar Musik bei einer anderen Band.
Bushido hat nicht nur bei einer Band geklaut, er hat zig Bands für seine Platten geplündert und seinen Namen unter jeden Track gesetzt. Zum Beispiel Antimatter. Noch nie von gehört?
I was a struggling musician, I was actually living with my parents at the time, you know, aged 28, 29, I can't remember.
Damals schaute sich Mick Moss, der Sänger und Kopf der Band, die MTV Music Awards an. Er staunte nicht schlecht, als Bushido zum Act des Jahres gekürt wurde und den Track Sonnenbank Flavor spielte, denn die Musik war von ihm.
Some of his homies in the background, you know, on vinyl decks, and you can hear me playing guitar in the background, and these guys are pretending to be making the music, you know.
Sonnenbank Flavor, letztes Jahr angezeigt, Tunis, Goldrapper, blaues Licht, Rambo 3, Kordonsport, Massenmord, Schutzgeld, Paytime, Tempelhof, Schöneberg.
Auch das Titelstück von Bushidos Platte, Von der Skyline zum Bordstein zurück, ist ein Mashup aus Antimatter und einem simplen Hip-Hop-Beat. Bushido erreichte Platin-Status mit seinem Album, während Mick Moss bei seinen Eltern lebte, da er sich keine eigene Wohnung leisten konnte.
Es geht wie von selbst, ich blicke auf den Asphalt. Früher dachte ich immer nur, jeden Tag, ich schaff's bald. Ich bin gekommen, um es zum Bordstein zurückzubringen.
Und so, und jetzt frage ich euch Prediger der Remix-Kultur, die ihr so schöne Worte wie transformative Werknutzung geschaffen habt, um die Arbeit anderer ohne schlechtes Gewissen ausschlachten zu können. Was hat das Urheberrecht in diesem Fall getan? Nichts weiter als Mick Moss die Möglichkeit gegeben, sich mit Bushido außergerichtlich zu einigen und gerecht beteiligt zu werden. Denn das ist, was das Urheberrecht im Zweifelsfalle tun sollte, den kleinen Mann vor der Ausbeutung durch Stärkere zu schützen. Ihr habt die Wahl. Sie ist die einzige Wahl. Sie ist digital wie das Medium. Erstens, eine Welt ohne Originalität. Eine Welt, in der jede Idee nur ein Mashup bestehender Ideen ist. Eine Welt, die den Autor für tot erklärt und ihn feiert als Marke. Eine Welt, in der die banalste Transformation als künstlerischer Akt gilt. Willkommen in Bushidos Welt. Willkommen in einer Welt mit Künstlern ohne Integrität und Gewissen, dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen. Oder zweitens, eine Welt, die Originalität belohnt. Eine Welt, die sich für Kunst interessiert und nicht nur für die Autorenmarke. Eine Welt, in der großartige Musik mehr bedeutet als das Synchronisieren von zwei Tonspuren. Eine Welt, in der die Kunst der Transformation etwas Unerklärliches ist und wo am Ende gelegentlich Tracks herauskommen, die uns sprachlos machen. Tracks, die andere wiederum transformativ nutzen wollen.
Wie wir so Mash-ups machen oder auflegen oder so DJen und so, das macht ja auch alles Spaß und das ist ja auch irgendwie auch ein tolles Erlebnis, wenn man aus zwei Stücken eins gemacht hat oder aus drei Stücken eins oder aus fünf Stücken irgendwas, was man gar nicht mehr wiedererkennen kann. Ja, das finde ich auch alles toll, aber im Grunde gibt es ja auch so einen gewissen, das kann man gar nicht mehr Respekt nennen, das ist schon fast so eine Ergriffenheit, dass man, wenn man was erkennt, eine Form, die einem was sagt, also ob das eine musikalische ist oder ob das ein Text ist oder ein Bild und es berührt einen, dann ist zumindest unser erster Impuls nicht, das auseinanderschneiden zu wollen und das mit einer anderen Form, die einen berührt hat, sofort irgendwie kreuzen zu wollen, um eine noch schönere Form hervorzubringen, sondern man ist dann auch erstmal ganz zufrieden, dass man darin was erkennt oder was vermittelt bekommen hat und dann kann man das auch gerne erstmal so sein lassen.
Aber das dieses Wilde, dieses Verrückte und so, das fehlt mir, das ist alles so geordnet und so brav, so, wir sind so brav, uns geht es so gut irgendwie auch. Ja. Und vielleicht muss es diese Schockmomente, vielleicht müssen wir die auch diskursiv erhöhen und noch dramatisieren eigentlich, dass wir zu diesem Schluss kommen können, was passiert, was kommt nach diesem Schockmoment. Das ist das, was für mich interessant ist, dass das Künstlersein nicht aufhört, dass das Erfinden nicht aufhört, dass Ideen haben nicht aufhört. Und dass es dafür diese Freiräume gibt.
Wir werden immer den originellen Autor haben. Immer. Bin ich fest von überzeugt. Und Er wird auch immer derjenige sein, der die Gesellschaft am meisten prägt. Deswegen brauchen wir diese Menschen. Und wir müssen ihnen eine Plattform geben, um auch davon materiell überleben zu können. Das schon mal als erste Aussage. Darüber hinaus glaube ich aber, dass durch das Internet der Autor der Zukunft nicht derjenige sein wird, der kreativ tätig ist, sondern der die Werkzeuge fürs kreative Arbeiten kreiert. Das heißt, nicht der Komponist wird der Star im neuen Jahrtausend sein, sondern derjenige, der das Programm schreibt, sodass jeder komponieren kann.
Du willst wissen, was die Zukunft der Musik ist? Die Antwort liegt im Triple K der Paste-Kultur. Kreativität, Konfigurierbarkeit, Kooperation. Ohne Kreativität geht gar nichts. Du musst was zu sagen haben. Nicht nur in deiner Musik, sondern auch auf deinem Blog, auf Twitter und Facebook. Sonst hört dir keiner zu. Kreative Kommunikation ist heute ein wichtiger Bestandteil der Musik. Konfigurierbarkeit ist das zweite K. Deine Musik muss remixbar sein. Wir brauchen Einzelspuren, A Cappellas und Instrumentals, um mit deiner Musik arbeiten zu können. Wer seine Musik heute noch im hermetischen Panzer eines Werks einsperrt, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Die Musik entwickelt sich fortlaufend weiter und manifestiert sich in Versionen. Und schließlich das dritte K. Kooperation. Musik ist heute ein Prozess, an dem wir Prosumenten genauso teilhaben wie du. Elitäre Einwegkommunikation und passiver Konsum ist von gestern. Der Autor schreibt sein Werk in Zukunft nur noch gemeinsam mit uns Rezipienten. Denn erst in unserer Wahrnehmung erwacht das Werk zum Leben. Das Triple K der Musik funktioniert aber nur, wenn ein weiteres Doppel K beherzigt wird. Keine Kontrolle. Du kannst dein Werk nicht mehr kontrollieren in der digitalen Welt. Niemals. Wenn deine Musik die drei Ks der Paste-Kultur ernst nimmt, dann werden es dir die Fans danken und für deine Inhalte zahlen, sie weiterverbreiten und Aufmerksamkeit auf dich lenken. Du und deine Fans zusammen. Das ist die Zukunft der Musik.
Künstler sind total dumme Menschen, das muss man echt sagen, weil die nie die Konsequenz ihres Handelns durchbuchstabieren, sondern einfach anfangen und sagen, irgendwo werde ich schon bei rauskommen.
Aber du findest jetzt sozusagen dich selber und dein eigenes,
also ich habe keine Angst,
nicht bedroht durch die Digitalisierung.
Naja, aber ich habe keine Angst, aber vielleicht habe ich das auch, weil ich dumm bin, weil ich finde, als Künstler darf man keine Angst haben. Mhm. Also ich finde, wenn ich Künstler bin, dann muss ich alles riskieren. Ich muss mein Leben riskieren, auch im schlimmsten Fall. Mhm. Ich muss die Buhrufe des Publikums riskieren, die Tomaten, den Hass, das muss ich alles riskieren. Ich darf keine Angst haben. Also das ist, finde ich, ganz wichtig. Also in dem Moment, in dem ich mich entscheide, was kreativ zu machen, was von mir zu präsentieren, ich muss mich dem komplett aussetzen können. Und deswegen mache ich mir, ehrlich gesagt, darüber tatsächlich keine Gedanken.
Aber wenn meine Kinder eines Tages online gehen können und sagen, Papa, guck mal, ich habe gerade einen Song gekauft für 3 Euro und den mäche ich jetzt mit 2 Freunden, um ihn dann online zu stellen, und mein Sohn macht sich dann nicht strafbar, weil ob nochmal, dann war es das wert.
Ich habe jetzt ein neues Projekt, das heißt Push Messy. Das ist so eine Reaktion auf Mash Pussy, und da geht es einfach, das ist das totale Chaos der Zusammenhänge. Aber voll nach vorne produziert. Zum Ultra-Maximizer irgendwie. Aber weiß man überhaupt nicht mehr, wo die 1 ist und vorne und hinten und welche Stücke gerade gespielt werden. Meine Nachricht an Mash Pussy, watch out for Push Messy.
Pasted.
Wir sind die Zukunft der Musik.
Feature von Andreas Bick.
Mit Texten von den Bloggern der Musikpartisan und Mash Pussy. Mit
Rosa Jansen,
Oliver Bröcker,
Moritz Eggert,
Dirk von Gehlen,
Maus und Mars,
Mash Up Germany,
Karl Nikolaus Pfeiffer,
Felix Stalder. Realisation Andreas Bick. Produktion Deutschland Radio Kultur 2012.